denn die ehemalige Außenministerin wieder in die Schlagzeilen geraten.
Politischen Schaden für Österreich.
Wehrte sich gegen die Meinung des das Land aufgrund der vielen Anfeindungen verlassen müssen.
Diffamiert, bedroht, ausgegrenzt und vertrieben. Doch sie lässt sich den Mund nicht verbieten und wird Rede und Antwort stehen bei Unipolar Multipolar, dem Podcast für Geopolitik.
Es ist Sonntagmorgen, der 13. August, und ich begrüße alle Zuhörer recht herzlich zu einer weiteren Folge von Unipolar Multipolar, der Podcast für Geopolitik. Heute mit einem weiteren spannenden Gast in der Sendung, und zwar Ralf Niemeyer. Schönen guten Morgen, Herr Niemeyer.
Hallo, schönen guten Morgen.
Und mir wie immer zugeschaltet aus dem politischen Exil die Außenministerin AD von Österreich, Dr. Karin Kneißl. Schönen guten Morgen, Frau Kneißl.
Schönen guten Morgen, lieber Flavio von Witzleben, und freue mich, mit Ralf Niemeyer heute auf Sendung zu sein. Guten Morgen auch an Sie.
Ich freue mich auch hier mit Ihnen beiden auf unsere Sendung. Wir haben viele spannende Themen heute auf der Agenda stehen, aber wir fangen mal mit Ihnen an, Frau Kneißl, denn die deutschsprachigen Medien überschlagen sich derzeit, da Sie auf einem Video zu sehen sind, auf welchem Sie sich auf einem Dorffest in Russland in einem kleinen Dorf befinden. Der Spiegel, Fokus, T-Online und natürlich auch alle österreichischen Medien haben darüber berichtet. Frau Kneißl, können Sie uns etwas mehr über die Hintergründe erzählen?
Ja, es ist vielleicht saure Gurkenzeit, trotz hoher Inflation, trotz Arbeitslosigkeit und sonstiger Weltkrisen, aber da wird natürlich die Tatsache, dass ich ein russisches Dorffest besuche und zu Kindern spreche, dann zu den Breaking News. Ich habe ein kleines Häuschen gemietet in einem Dorf, das ich über drei Ecken gefunden habe, über französische Bekannte. Und ich kann hier für 2 Monate in Miete sein, was mir erlaubt, die Schlusskapitel eines Buchmanuskriptes zu schreiben. Und Hauptgrund war eigentlich, ich hatte sowohl im Juli als auch jetzt im August mehrere Konferenzen, 4, und bevor ich jetzt aus dem Libanon jedes Mal anreise, was ein ziemlicher Aufwand ist und CO2-Emissionen verursacht, also bleibe ich gleich lieber hier in Russland und bin näher zu Moskau, um eben dort meiner Arbeit nachzugehen. Das war der Hauptgrund, warum ich den Sommer in Russland verbringen wollte oder tue. Es kamen vor 10 Tagen 2 Dorfbewohner auf mich zu, ein älterer Herr und ein jüngerer Mann, und fragten eben, ob ich zu diesem Dorffesttag kommen kann. Gesagt, ja, das ist sehr, sehr freundlich. Ich habe das in Frankreich, in Österreich mehrfach gemacht. Warum nicht? Und es war eine Veranstaltung von Kindergesang und Kindertänzen. Und ich wurde dann gebeten, ob ich vielleicht eine kleine Rede halten kann, wie es mir hier gefällt. Und das tat ich im brüchigen Russisch, das ich gerade lerne, und sprach zu den Kindern und wusste aber nicht, dass das aufgenommen wurde. Dieses Video wurde dann zu den Breaking News vor 48 Stunden seither wird eben wieder mal alles Mögliche spekuliert und projiziert, und dieses verschlafene Provinznest, das nicht einmal über irgendein Geschäft verfügt, auch keine wirkliche Kirche, nur eine Kapelle, das steht also jetzt auf der Weltkarte.
Ja, und ich habe es jetzt gerade schon angedeutet, alle großen Medien haben drüber berichtet. Wie haben Sie denn den medialen Hype jetzt um Ihre Person die letzten Tage verfolgt, Frau Kneißl?
Ja, also die Anfragen kamen fast im Stundentakt, Minutentakt herein. Also ich möchte auch nicht hier im Dorf Kameras sehen. Ich möchte nicht hier Interviews geben. Es gibt eine Person hier im Dorf, die selbst eine eigene Agenda verfolgt. War für mich auch interessant zu beobachten, diese Rolle der Moskauer Klicken, die dann in ihren Dachas vielleicht die eine oder andere Privatagenda weiterverfolgen. Ich kenne das in dem Umfang jetzt nicht aus Österreich. Natürlich ist immer ein gewisses Gefälle da zwischen den Stadtmenschen und den Dorfmenschen, aber das hat sich, glaube ich, in unseren Breiten in den letzten Jahrzehnten etwas aufgelöst. Hier in Russland ist es doch noch sehr stark, und es gibt ja eine Person, die sich schon in fortgeschrittenem Alter ist, aber selbst Journalistin war, und die hat wirklich ihre eigene Agenda und ist also jetzt ganz drauf versessen, dass sie Interviews gibt und berichtet, wie gut sie mich kennt und wie oft sie mich gesehen hat. Und es standen gestern in der Früh 5 Journalisten im Garten, Ich möchte hier aber keine Kameras, weil ich hier wirklich in Ruhe leben will und auch, dass meine Nachbarn nicht antun möchte, dass dann hier tagelang TV-Fahrzeuge herumfahren. Also das ist mein Zugang und ich bin nächste Woche wieder bei einer Konferenz. Man kann gerne mit mir dort über Themen sprechen, zu denen ich mich gerne äußere. Aber die Tatsache, dass ich jetzt 2 Monate hier in einem russischen Dorf bin und schreibe, dass das diese Art von mediales Echo hervorruft, ist dann doch wieder, sagen wir mal, von der russischen Seite her ist es recht liebevoll und mit großer Begeisterung aufgenommen. Ja, sie lebt dort und wie denn das und gefällt es ihr auf dem Dorf und das ist doch alles so einfach. Also aus einer Moskauer Sicht ist das vielleicht etwas erstaunlich, dass es mir hier gut gefällt, aber das tut es. Und aus der Sicht der deutschsprachigen Redaktionen wird das natürlich mit viel Häme bedacht. Ja, sie sollen nur zwischen ihren Ziegen und Hühnern dort bleiben und zwischen ihren Kriegsverbrechern. Also es wird mit viel Häme und Garstigkeit. Die einzige Ausnahme war das österreichische Online-Medium Express, die an sich sehr, sehr korrekt, nüchtern und angenehm darüber geschrieben haben, einfach Karin Kleise schreibt ein Buch und verbringt halt den Sommer in einem Dorf. Aber alle anderen haben sich also hier überbogen. Und auch wenn man dann teilweise die Postings liest, dann frage ich mich, warum so viel Hass? Ich bin seit 3 Jahren aus Österreich weg. Ich bin seit 4 Jahren nicht mehr Ministerin und bin in keiner Weise mehr mit Österreich verbunden. Habe bis vor 2 Jahren dort noch Steuern gezahlt, bekomme keinen Cent von irgendeinem österreichischen Arbeitgeber oder vom österreichischen Steuerzahler, wie das immer wieder behauptet wird. Als ehemaliges österreichisches Kabinettsmitglied ist man nicht auf irgendeiner Gehaltsliste. Und es hört einfach diese Medienjagd nimmt kein Ende und ich gehe auch davon aus, dass sie weitergehen wird.
Ja, und können Sie uns vielleicht auch etwas berichten, wie lebt es sich denn in Russland auf so einem kleinen Dorf, Frau Kneißl?
Gut, lieber Flavio von Witzleben, da sind Sie aber wirklich der Einzige, mit dem ich jetzt darüber spreche. Nein, ich habe es eben abgelehnt. Es ist vielleicht ganz kurz gefasst, es erinnert mich sehr an meine Kindheit und ich bin Baujahr 65. Es ist so ein bisschen diese Atmosphäre der Sommer auf dem Lande bei Großtante oder Großmutter, wo man auf Bäume kraxeln kann, wo man Kaulquappen fängt, Rad fährt. Kein Kind ist hier unterwegs mit einem Mobiltelefon. Es laufen die Tiere frei herum. Auch Hunde können miteinander spielen, ohne dass Rechtsanwälte dazugerufen werden, falls einem Hund was passiert. Also es ist ganz anders als das Deutschland oder Österreich der Gegenwart. Keine Kinder mit diesen vielen Helmen, keine Helikoptereltern, sondern die Kinder sind also wirklich in großen Rudeln allein unterwegs und es ist Sommer auf dem Lande, also so ein bisschen wie Astrid Lindgren oder Kindertag einfach und es erinnert mich sehr daran. Es gibt einen Krämerladen, sagt man, glaube ich, im Norddeutschen, im österreichischen Variante ist es der Kreislerladen, wo man dann eben alles findet und wo eben die Großmütter und Großtanten beisammenstehen und sich über die jüngsten Ereignisse austauschen. Ein Wochenmarkt im nächsten größeren gelegenen Ort und das ist es und das ist eigentlich auch genug. Also zwischen Schwimmen und ich habe auch die Gelegenheit gehabt hier, weil eine Bekannte einer Bekannten hat 2 Reitpferde, konnte auch mehrfach jetzt schon reiten, was meine große Freude ist. Und was hier vielleicht diesen Oblast, also diese Region Riasan ausmacht, um das ganz kurz zu vermitteln, es ist geografisch gesehen, also ca. 340 Kilometer südöstlich von Moskau. Und es ist dort, wo sich Wald und Steppe treffen und fast ineinander übergehen. Also wenn ich linker Hand aus dem Haus herausgehe, bin ich in einem Wald, wie man es eben aus Schischkin-Gemälden beispielsweise kennt. Und wenn ich rechter Hand rausgehe oder rausreite, bin ich in dieser unendlichen Weite der Kornfelder und der langen Sonnenuntergänge. Und das ist schon faszinierend, dass also in so einem Mini-Dorfnest man diese Vielfalt an Landschaft und Vegetation hat und dazwischen unendlich viele Flüsse, Tümpel, wo die Enten und Gänse unterwegs sind. Also von wegen biologischer Landwirtschaft, die bei uns ja auch eher ein Marketing-Schmäh ist, als wirklich so stattfindet. Hier dürfen die Tiere wirklich frei herumlaufen, ohne dass sich irgendjemand drüber aufregt. Und hier dürfen Hähne in der Früh krähen, ohne dass Nachbarn das zu Nachbarstreits, Nachbarschaftskonflikten machen. Also das ist, so ist das Dorfleben und mir gefällt's. Also es erinnert mich sehr an meine Kindheit und auch ein wenig an das Dorf, in dem ich in Österreich vor 25 Jahren eingezogen bin, das sich leider in den letzten Jahren auch zu seinem Schlechteren verwandelt hat, weil eine Generation weg ist. Es ist kein Dorf mehr, es ist ein bisschen so im Speckgürtel von Wien, geht es gerade auf. Und mit Tieren in Österreich mittlerweile zu leben, ist fast zum Ding der Unmöglichkeit geworden. Weil das sind ja Klimakiller, also Hunde sind Klimakiller. Und mit denen sollte man es ja nicht auf der Straße zeigen, weil dann ist man ja CO2-Verursacher.
Ja, Frau Kneißl, dann bedanke ich mich vielmals für die spannenden Einblicke über Ihr Leben in einem kleinen russischen Dorf. Und ich würde sagen, wir weiten jetzt ein wenig den Blick und befassen uns mit der politischen Großwetterlage und schauen mal zunächst rüber in den Niger. Denn dort fand am Donnerstag in Nigerias Hauptstadt eine weitere außerordentliche Sitzung der Westafrikanischen Wirtschaftsgemeinschaft, auch ECOWAS genannt, statt. Ganz oben auf der Tagesordnung stand natürlich die Lage im Niger, wo das Militär jetzt vor rund 2 Wochen den Präsidenten Mohamed Bazoum gestürzt hatte. Laut dem Rundfunksender RFI stand bei dem Treffen der Dialog und eine friedliche Lösung der Situation vor Ort im Fokus. Eine Militärintervention sei allerdings nicht ausgeschlossen. 4 Länder der ECOWAS erwägen die Teilnahme an einer Militäroperation in Niger. Es handelt sich dabei um Nigeria, die Elfenbeinküste, Senegal und den Benin. Bei der Intervention könnten insgesamt 25.000 Soldaten zum Einsatz kommen. Nigeria sei bereit, wie Sie betont haben, fast die Hälfte des Kontingents zur Verfügung zu stellen und sich hierdurch eine führende Rolle in der Operation zu sichern. Herr Niemeyer, wie brisant schätzen Sie denn die Lage in Niger ein?
Ja, also ich bin ja selbst sehr viel in Afrika unterwegs, seit ca. 35 Jahren, und ich war damals 1987 oder 86, 87 war das gewesen, in Niamey gewesen, in der Hauptstadt von Niger. Und habe damals den damaligen Staatschef, der war auch ein Oberst, ein Militär, Saini Kaunche hieß der, glaube ich, interviewt. Und der wurde dann irgendwie weggeputscht und ist, glaube ich, ein Jahr später gestorben. Aber deshalb, man muss sagen, es passiert immer wieder in diesen Ländern, gerade in der Sahelzone, die ja nun sehr reich an Rohstoffen und sehr arm an Lebensmitteln sind. Das heißt, die normale Bevölkerung lebt in einer unglaublichen Armut. Ein paar Warlords und ein paar Regierungen, kann man sie eigentlich gar nicht nennen, teilen sich die Diamanten und Goldvorräte. Und deshalb ist die Anspannung natürlich immer groß. Und jetzt war das Versprechen dieser Putschisten, dass sie halt das irgendwo gerade rücken und vor allen Dingen den Einfluss auf der westlichen Staaten damit zurückdrängen. Und das hat schon, glaube ich, eine breite Mehrheit in der Bevölkerung, weil diese Ansage allein löst schon Jubel aus. Und jetzt natürlich, ich habe auch mit Geoffrey Onyema gestern telefoniert, das ist der frühere, bis vor kurzem war er Außenminister von Nigeria. Und wir sind seit vielen Jahren befreundet und haben immer wieder Kontakt auch gehabt während seiner Ministerzeit. Er sagte mir, also die versuchen jetzt tatsächlich noch ein letztes Mal, die Amerikaner insbesondere, ihren Einfluss nochmal zu retten. Und die Franzosen natürlich sind auch wieder mit dabei. Und es scheint doch so zu sein, dass der Druck dieser ECOWAS hauptsächlich auch durch den Westen kommt. Und jetzt sehen wir die Gesamtlage natürlich, dass auch diese komischen Wagner-Truppen aufgestockt werden. Und das macht mich sehr nachdenklich, weil auch Russland, wenn sie das machen möglicherweise also sich sehr, sehr in die Nesseln setzen können. Denn in Afrika kommt es überhaupt nicht gut an, wenn jetzt irgendeiner von außen sich beteiligt. Also alle, auch die Chinesen, müssen aufpassen, dass sie ihren eigenen Ruf nicht verspielen, wenn sie sich jetzt zu sehr einmischen. Ich denke, dass gerade, was wir gesehen haben von in der Zentralafrikanischen Republik, was die Wagner-Truppen da angerichtet haben, das ist derartig furchtbar. Ich sage mal, das ruiniert das Image von Russland. Und ich verstehe überhaupt nicht, warum Russland da jetzt nicht wirklich auch die Reißleine zieht und sagt, also wir haben mit denen nichts zu tun. Ja, aber statt, also ich meine, die haben ja angeblich gegen Herrn Putin geputscht. Wieso kann das dann sein, dass Herr Prigozhin auf dem St. Petersburger Forum im Konsulat der Zentralafrikanischen Republik steht und Fotos, Selfies schießt mit dem Botschafter des Landes und seine Truppen Massaker anrichten in der Zentralafrikanischen Republik? Also mir sagen meine Kontakte in Afrika, ebenfalls hochrangige Minister oder ehemalige Minister, sagen mir, wir wollen nicht einen Kolonialherrn gegen den anderen austauschen. Und hier, sage ich mal, sehe ich diesen Konflikt zwischen Westen und Osten sich in diese Art von Stellvertreterkriege jetzt in der Sahelzone manifestieren. Und darum geht es. Es geht um die Diamanten. Es geht natürlich, die Franzosen wollen auch ihre Uran, den Zugang zum Uran in der Republik Niger weiter sichern. Und klar, Russland hat entsprechend auch Interessen. Aber wenn es so geht, dann knallt es, und zwar an allen Ecken und Enden. Und das ist für keine Seite gut am Ende.
Frau Kneißl, vielleicht können Sie dazu gleich Stellung beziehen. Wie schätzen Sie denn die Rolle von Wagner jetzt im Konflikt in Niger ein?
Also ich habe es ja mit großem Interesse den Ausführungen von Ralf Niemeyer gelauscht, weil er verfügte über einen ganz anderen Einblick als ich. Ich habe nie diese Region besucht. Ich kenne Algerien und andere nordafrikanische Staaten recht gut, aber nicht die Sahelzone. Und verfolge hier eben auch nur als Lesende und aus Distanz diesen Machtkampf, der aus den besagten Gründen also hier immer wieder stattgefunden hat zwischen ehemaligen Kolonialmächten und heute eben jetzt eine mit dem Akteur Russische Föderation eine andere Dynamik noch gewinnt, plus was man vielleicht hinzufügen sollte, auch die Präsenz der Volksrepublik China seit nun auch bald 2 bis 3 Jahrzehnten. Der große Unterschied zwischen den chinesischen Investorenfirmen und Frankreich und Russland ist vielleicht jener, dass chinesische Firmen, Staatskonzerne, wenn sie kommen, mit einem Flugzeug voll ihrer eigenen Mitarbeiter kommen, was dann auch immer wieder für Unmut sorgt, weil sie zwar ja Infrastruktur schaffen, also das ist natürlich auch das, was immer wieder von chinesischer, aber auch von der Seite der Empfangsstaaten, der Partnerstaaten hervorgehoben wird. Chinesen bauen Infrastrukturen, bauen Straßen, bauen Hospitäler, aber sie sind jetzt nicht unbedingt diejenigen, die wirklich auch die Arbeitsplätze schaffen, langfristig schaffen, weil sie eben mit ihren eigenen Arbeitskräften kommen. Das kann man vielleicht in der einen oder anderen Region auch gut nachvollziehen, weil das sind dann eingespielte Teams und die wissen, wie es läuft und die muss man nicht sozusagen anlernen. Russland ist hier vor allem jetzt einmal als Investor tätig, der beispielsweise die Rosatom in Namibia im Uranbereich investiert. Aber Russland wird natürlich auch gesehen als das ehemalige sozialistische Bruderland, das eben auch die Kolonialherren verjagte. Also egal, ob das jetzt die Franzosen oder die Briten in Ostafrika war oder die Portugiesen, Angola und Mosambik, wo nicht nur vor der Unabhängigkeit dieser Staaten 1975, sondern auch danach ja ein kalter Krieg tobte. Und die allgemeine Wahrnehmung Russlands vor dem Hintergrund Sowjetunion, Stipendien, also von allen Stipendiaten, die von Russland finanziert werden, stellen die afrikanischen Stipendiaten, ich glaube mit fast 20-25%, ich habe nicht die genaue Zahl im Kopf, aber das Grob der Stipendiaten. Das ist auch eine Wahrnehmung Russlands. Was ich vielleicht noch dazufügen möchte, ohne jetzt auf Wagner stärker einzugehen, weil dazu habe ich wirklich nicht den Einblick, wie Herr Niemeyer, nur ein Zitat von Außenminister Sergei Lavrov. Er hat vor einigen Wochen gesagt, ja, selbstverständlich bleibt Wagner präsent. Also ob jetzt unter einer neuen militärischen Führung oder nicht, aber das war sozusagen, das kann man als das offizielle, die offizielle Grundlage des Ganzen noch hinzufügen. Was jetzt ganz, ganz interessant ist in den russischen Medien, Berichterstattung aus Afrika, um Afrika, nicht nur aufgrund des Anlassfalles dieses Putsches in Niger, sondern grundsätzlich hat einen völlig neuen Stellenwert. Also mich erinnert das ein wenig auf das, was ich von den chinesischen Medien, also dem Chinese Global Network, CGT, kenne, wo es auch einige sehr intensive Kanäle rund um den afrikanischen Kontinent gibt, wie sie sich also sehr präzise mit Redakteuren, die sehr, sehr gut eingearbeitet sind, auch um andere Regionen kümmern. Und hier hat jetzt in der russischen Berichterstattung Afrika einen ganz, ganz großen Platz eingenommen. Das heißt, ja, es ist auf der Weltkarte, war es nie verschwunden. Es war nur eben dann mal die koloniale Sicht, mal die Abenteurersicht, mal die Sicht von bloß, die sollen bloß dort bleiben, wo sie sind. Wir wollen mit ihnen nichts zu tun haben. Also die sogenannte EU-Partnerschaft ist immer eine, die durch die Migrationsbrille läuft und nie eine im Sinne von Business auf Augenhöhe, wie das formal formuliert wird. Und wir werden sehen, wie sich hier die russische Präsenz weiterentwickelt. Aber klar ist, dass Russland, über wen auch immer, ja, das kann Wagner sein, das kann Rosatom sein, das können andere Staatskonzerne sein, wie Gazprom, das auch jetzt über eine ganze Reihe von neuen Aufträgen hier verfügt, dass diese Firmenpräsenz, die diplomatische Präsenz, die ohnehin immer stark war, plus Ausbildung, Präsident Putin hat am Afrika-Forum auch darüber gesprochen, Elementarschulen mit Russischunterricht und so weiter anzubieten. Also diese gesamte Achse Bildung ist eine ganz, ganz wesentliche. Gerade Frankreich hat mit seiner Frankophonie, einem eigenen Ministerium für Frankophonie, also immer eine Gesellschaftsgruppe an sich gebunden über die französische Sprache. Und ich glaube, hier wird Russland auch einiges in diese Richtung unternehmen. Das heißt, Afrika taucht auf allen Weltkarten neu auf. Und um das auch in unserem Kontext von unipolar und multipolar zu sehen, nicht, dass sich jetzt eine neue Verschroderkrise anbahnt, wie wir sie hatten zwischen den Briten und den Franzosen in ihrem Kolonialkampf im 19. Jahrhundert, aber es sind zusätzliche neue Akteure da. Und das macht den Franzosen zu schaffen, das macht den Amerikanern zu schaffen und bewegte Zeiten.
Ja, und Stichwort Amerikaner, USA. Die Vize-Außenministerin der USA, Victoria Nuland, reiste überraschend zu Beginn der Woche nach Niger, wo sie, wie sie ausführte, äußerst offene und bisweilen recht schwierige Gespräche mit Vertretern der Militärregierung geführt haben will. Nuland traf sich mit dem von der Militärregierung ernannten Generalstabschef der nigrischen Streitkräfte sowie mit drei hohen Offizieren. Die Gespräche dauerten in etwa 2 Stunden. Laut Nuland habe Washington Wege zur Wiederherstellung der demokratischen Ordnung in dem Land angeboten. Aber die Vertreter der Militärregierung hätten wenig Interesse daran gezeigt, wie sie ausgeführt hat. Sie habe auch klar gemacht, was in der Beziehung der USA zu Niger auf dem Spiel stehe. Überdies sei von den Teilnehmern des Treffens eine mögliche Anwesenheit von Vertretern des privaten Militärunternehmens Wagners im Land angesprochen worden. Das heißt, die USA scheinen sich vor Ort für den Erhalt der Demokratie einzusetzen. Wie glaubwürdig ist das denn, Herr Niemeyer?
Naja, das ist so ähnlich wie früher, wenn Kissinger aufgetaucht ist, wusste man danach knallt's. Ja, und jetzt haben wir also Frau Nuland, die man ja nun auch schon seit den Kiewer Maidan-Putschversuchen und Ähnlichem kennt. Und sie kommt jetzt auch immer als Geheimwaffe offensichtlich, um dann die Demokratie durchzusetzen. Also ich meine, davon abgesehen, dass in dem Teil der Welt Demokratie auch noch sehr viel mehr ein Mythos zu sein scheint, als das bei uns der Fall ist, die Amerikaner werden nie damit in Verbindung gebracht, dass sie die Demokratie bringen. Also in Afrika kann man fast jeden fragen, der sagt dann nein, danke. Also diese Art der Demokratie brauchen wir nicht. Und ich denke, was sie tatsächlich ja richtig wiedergegeben hat, ist, dass ihre Gespräche sehr schwierig waren. Nämlich ganz einfach so, dass man ihr ziemlich deutlich gesagt hat, wir wollen diese Unterstützung nicht. Und das sagte auch Geoffrey Onyema gestern, also der nigerianische Außenminister, ehemalige Außenminister, zu mir. Er sagte, also die kommen immer bei uns an und wollen also gegen Boko Haram oder gegen Islamismus kämpfen. Und in Wahrheit haben wir so ein Problem sonst nicht. Wir haben, Islam ist ein Teil unserer Kultur dort und wir haben also genauso viele Leute in der Moschee wie in den anderen Kirchen, christlichen Kirchen. Und das wird immer als Vorwand benutzt. Klar, wir wissen, alle Amerikaner reden immer von Menschenrechten, Demokratie, Freiheit. Neuerdings dann LGBTQ noch mit dabei erwähnt und den Klimawandel und da, alles das muss geregelt werden. Und dann kommt halt ein US-Außenminister oder stellvertretender Außenminister dann und versucht Ansagen zu machen. Aber das kommt nicht mehr an. Und ich denke deshalb, was eben auch Karin Kneißl gesagt hat, ist richtig. Die Menschen haben gemerkt, dass es andere Global Player jetzt gibt. Und es ist auch richtig, dass Russland durchaus positiv wahrgenommen wird. Also ich wollte jetzt eben nicht den Eindruck erwecken, als wäre Russland da als Aggressor irgendwo wahrgenommen worden. Nein, das sind diese fatalen Dinge mit der Wagner-Truppe, wo man halt sagt, also wenn die auch Massaker begehen, dann ist es nicht netter als die amerikanischen, französischen oder sonstigen kolonialen Massaker. Aber was tatsächlich stimmt, ist, dass also eine große Hoffnung auf Russland darauf beruht, dass sie einen ausgleichenden Faktor mit einbringen und dass man halt daran auch nicht vorbeikommt. Und Herr Putin hat das meines Erachtens sehr gut formuliert. Er will jetzt auf Augenhöhe mit denen verhandeln und gut, einige haben wieder kritisiert, dass er Geschenke macht. Naja, die Sowjetunion hat früher auch Geschenke gemacht. Die haben allerdings sich danach nicht engagiert. Die Sowjetunion hat also auch Getreide und sonstige Sachen umsonst abgegeben, so wie Russland jetzt ja nach Kenia und in die ostafrikanischen Staaten etliche Düngemittel umsonst abgegeben hat und sowas. Aber danach ist nichts mehr passiert. Und Herr Putin hat klargemacht, dass er jetzt das so versteht, dass sie tatsächlich ein andere Art von Engagement auch wahrnehmen. Und das, denke ich, wird positiv aufgenommen, weil man versteht auch, dass man also die Franzosen und Amerikaner und so weiter nicht einfach los wird, ohne dass es irgendeine Art von Gegenmacht gibt, die auch bereit ist, dann dafür einzutreten. Da muss man halt immer sehen, dass man nicht aus Versehen auf der falschen Seite steht, wie das halt in der Zentralafrikanischen Republik meines Erachtens der Fall gewesen ist, dann 80% der Bevölkerung dafür, dass diese Regierung wegkommt und die wollen sie wegputschen. Und in dem Moment, wie gesagt, tauchten die Wagner-Leute auf und standen auf der falschen Seite. Also die haben die Hauptstadt mit diesem Tuande oder Tuadera verteidigt, der eigentlich überhaupt keine Mehrheit mehr in der Bevölkerung hat. Da muss man halt aufpassen. Ich glaube, dass viele russische Diplomaten zu wenig Ahnung von Afrika haben. Und deshalb das so außer Kontrolle geraten ist. Ich habe 2019 bei dem ersten Russia-Africa Forum in Sochi danach mit Peskov darüber gesprochen, weil er sagte, wie hast du es gefunden? Und ich sage, naja, also ehrlich gesagt, ein mittelgroßes Desaster, weil ihr habt 53 Staatschefs eingeladen, jeder durfte 1,5 Minuten sprechen und alle wurden in eine Reihe aufgereiht. Es waren schöne Bilder, aber in Wahrheit ist danach nichts geschehen. Und das war 2019 im Oktober. Und jetzt hatten wir das Zweite. Ich denke, das ist besser gelaufen. Man hat auch klare Agenda gehabt, wie auch Karin Kneißl gerade gesagt hat. Sie haben mit der Rosatom und auch mit der Gazprom konkrete Projekte vor und das wird stabilisierend wirken. Jetzt haben wir ein Problem. Da wird gerade Uran ist sehr umkämpft und in Südafrika übrigens geht es nicht um Uran, da geht es um Atomkraftwerke, die gebaut werden sollen. Da gab es schon Vereinbarungen mit Präsident Zuma damals, der inzwischen stark unter Korruptionsverdacht steht und glaube ich, unter Hausarrest. Aber da hat die Gazprom 500 Millionen schon investiert gehabt und dann kamen die Franzosen zurück. Und jetzt ist da wie eine Art Wettlauf, wer kriegt den Zuschlag in Südafrika? Ja, also obwohl Südafrika Teil der BRICS ja ist, sieht man ja, dass die mit einem Bein auch sehr stark im Westen nach wie vor verwurzelt sind und so einfach das nicht ist. Diese alten Allianzen auch mit Amerika aufzulösen. Deshalb war es auch klar, dass es keine Sicherheitsversprechen geben kann für die Einreise und Ausreise von Präsident Putin beim Gipfel. Ja, weil die haben so viele FBI und CIA-Leute am Boden in Kapstadt und Johannesburg, dass die denen einfach entführen könnten, wenn sie wollten. Ja, mit einem Brief von einem internationalen Gerichtshof oder so. Das ist die Wahrheit. Ich habe also da mit dem stellvertretenden Präsidenten auch gesprochen und der sagte mir, also sie sind eigentlich bereit, das BRICS-Treffen nach Russland zu verlegen. Das hat dann also Cyril Ramaphosa nicht gewollt. Der möchte sich noch einmal sonnen als ausscheidender Präsident, dann, dass er das leitet und so. Aber das zeigt immer solchen Beispielen, wie zerstritten zum Teil die eigenen Regierungen da sind. Also das ist nicht alles homogen und Afrika sowieso nicht, aber auch innerhalb dieser Länder nicht. Und ich denke, Republik Niger ist jetzt ein Beispiel dafür, wo es zu einem richtigen Stellvertreterkrieg zwischen dem Westen und dem Osten kommt. Und Osten in dem Fall ist dann hauptsächlich China und Russland. Und die anderen Staaten, ja, also ECOWAS, ich meine, das sind kleine Länder, die also auch unbedeutend sind eigentlich. Das von der Wirtschaftsleistung ist nur Nigeria herauszuheben als große Wirtschaftsmacht in Afrika. Die anderen sind quasi kleine Staaten, so gesehen.
Frau Kneißl, wie sehen Sie das? Glauben Sie, dass da tatsächlich in der Sahelzone in Niger zu einem Stellvertreterkrieg kommen könnte, zu einem weiteren Stellvertreterkrieg, muss man ja sagen?
Ja, das Potenzial, das Risiko dafür ist vorhanden aus den Gründen, die Ralf Niemeyer beschrieben hat. Und wir hatten ja auch letzten Sonntag dazu einige Überlegungen gemeinsam angestellt. Die Frage ist, inwieweit sich jetzt vielleicht Frankreich das wirklich leisten kann, ja, und jetzt finanziell leisten kann, außenpolitisch leisten kann, weil es geht ja eigentlich in erster Linie um einen schweren Gesichtsverlust Frankreich. Und es geht nicht nur um ein Image, sondern es steht an sich in gewisser Weise die gesamte Afrikapolitik Frankreichs an der Kippe. Und um vielleicht auch ganz kurz darzustellen, die Kompetenzen und weil das Wort Zerstrittenheit angesprochen wurde, in Frankreich wird Außenpolitik nicht im Außenministerium in Quai d'Orsay in dem Umfang gemacht, wie es im Élysée-Palast. Also wir haben mit der Präsidialrepublik Frankreich, Fünfte Republik unter Charles de Gaulle geschaffen, an sich den mächtigsten Präsidenten, viel mächtiger als auch die Kompetenzen des US-Präsidenten, weil eben nicht gebremst durch parlamentarische Kompetenzen, sondern es liegt hier wirklich alles im Élysée-Palast. Und gerade Afrikapolitik wurde immer im Élysée-Palast gemacht. Und solange die französischen Präsidenten noch 7 Jahre Mandat hatten, also 14 Jahre insgesamt, da konnte man auch sehr hübsch Verschwörungen und Geschäfte und allerlei dunkle Dinge in Cash machen. Also vielleicht erinnert sich der eine oder andere noch an Bokassa, Diamantgeschäfte und so weiter. Also das waren so die großen Skandale der 70er, 80er Jahre. Und hier steht für Frankreich, für sein außenpolitisches Selbstverständnis und auch für Frankreichs Rolle als außenpolitische Hand der EU, weil nur Frankreich hat innerhalb der EU 27 so etwas wie wirklich eine außenpolitische Projektionshebel über seine Kolonialpräsenz, postkoloniale Präsenz, über die Nuklearmacht und über relativ gut funktionierende Streitkräfte, Fremdenlegion etc., die eben derartige Einsätze dann wahrnehmen. Ein Beispiel, an das ich mich sehr gut erinnere, ich war ganz junge Diplomatin Anfang der 90er Jahre, damals Gabon, auch Westafrika. Es ging um Oma Bongo, den langjährigen Machthaber Gabons, und es gab ein Problem rund um die Präsenz Total, also des großen Erdöl-Energiekonzerns Frankreichs. Ein Anruf von Total im Élysée genügte, damit es zu einer Militärintervention kam, und sehr rasch waren sozusagen die alten Verhältnisse, Status ante quo für Oma Bongo wieder hergestellt. Als besagter Oma Bongo letztendlich dann starb und Staatsbegräbnis war, kamen, ich will jetzt nicht die falsche Zahl nennen, aber es kamen, glaube ich, 3 oder 4 französische Staatspräsidenten zu diesem Begräbnis. Ja, das alles zeigt, und das ist jetzt auch noch nicht so lange her, das zeigt, das ist mehr als symbolisch, diese Afrika, vor allem Westafrika, Sahelzone, also in den frankophonen Bereich hineingehend. Frankreich engagiert sich natürlich nicht in den ehemaligen britischen Kolonien in dem Umfang oder in den ehemaligen portugiesischen, sondern das ist also wirklich so der große Hinterhof Westafrika, Sahelzone, Nordafrika. Darum geht's aus französischer Sicht. Und nun kann es wirklich hier zu einer Kippe kommen. Und wenn sich die Putschisten in Niger halten, weil sie beispielsweise aus Russland und aus China eine gewisse Rückendeckung bekommen, die ECOWAS-Staaten unter militärischer Führung Nigerias nicht wirklich drüber trauen, weil sie sagen, wir haben andere Sorgen, dann könnte es sozusagen relativ unblutig vorübergehen, was für die Menschen und alle Beteiligten zu hoffen ist. Aber Ergebnis wäre, dass wirklich dann auch de facto Ende und nicht nur de jure Ende postkolonialer Einflusszonen Frankreichs und der USA, die dazugekommen sind in dieser Region, mit entsprechenden Folgen. Weil und da ist, glaube ich, auch wahrscheinlich dieser Kurzbesuch von Victoria Nuland zu verorten, weil denen ist klar, das können wir nicht zulassen. Ob sie jetzt sozusagen wirklich darauf ankommen lassen wollen und jetzt hier einen Stellvertreterkrieg anzetteln, vielleicht auch, sage ich ja jetzt einmal etwas hypothetisch, um vom Ukraine-Schlachtfeld abzulenken, das dort auslaufen zu lassen und einen anderen Herd zu bearbeiten, weiß ich nicht. Aber es steht einiges an der Kippe, und vielleicht ist es auch das bekannte Schmetterlingsflattern, das dann alles verändert. Ja.
Ja, und lassen Sie uns auch vom einen Krisenherd im Niger rüber hier nach Europa blicken, in die Ukraine. Frau Kneißl, wir hatten schon letzte Woche drüber gesprochen, über das Friedenstreffen, die Friedensinitiative in Jeddah in Saudi-Arabien. Dort sind vergangenes Wochenende Vertreter aus über 40 Ländern in Saudi-Arabien zu Gesprächen über ein Ende des Krieges in der Ukraine zusammengekommen. Aus europäischen Diplomatenkreisen wurde nun verlautet, dass Einigkeit über einige zentrale Punkte herrsche, wie zum Beispiel über die territoriale Integrität und die Souveränität der Ukraine. Eine Abschlusserklärung gab es in Saudi-Arabien nach dem Treffen allerdings nicht. Indessen gab es nun Berichte, dass die Vertreter der Ukraine von Selenskyj von einer Friedensformel abgerückt seien. Laut einem ungenannten Beamten habe Kiew zuvor auf der Annahme eines Friedensplans bestanden, der einen vollständigen Abzug der russischen Streitkräfte vorsieht. In Russland wurde das Treffen in Saudi-Arabien anders aufgefasst. Wie russische Politiker und Experten bemerkten, hätten die Gespräche in Saudi-Arabien gezeigt, dass die Länder des globalen Südens nicht mehr bereit seien, nach den westlichen Regeln zu spielen. In erster Linie sei dies an der Ablehnung von Selenskyjs Friedensformel sichtbar geworden. Herr Niemeyer, stimmen Sie da dieser Interpretation russischer Politiker und Beamter zu?
Ja, absolut. In dem Fall muss ich sagen, es war derartig deutlich, aber es hat sich ja schon angekündigt gehabt, wie kann man eine Friedenskonferenz in einen Konflikt einberufen, ohne alle Akteure mit an den Tisch zu holen. Also ich erinnere mich noch daran, als damals die EU-Kommission unter Barroso eine europäische Energiekonferenz abgehalten hat. Und ich glaube, damals war Ministerpräsidentin Timoschenko bei uns, Julia Timoschenko. Und ich habe sie damals gefragt, ich war damals Journalist, ich habe damals gefragt, also wieso können Sie eine europäische Energiekonferenz abhalten, ohne dass Sie Herrn Putin einladen, ohne dass Russland mit am Tisch ist, der Hauptlieferant. Und das waren beide waren eher peinlich berührt, dass ich diese Frage so gestellt habe. Aber das war ja die Wahrheit. Es hatte überhaupt keinen Sinn, darüber zu reden. Das haben die aber immer so gemacht. Also mit der Ukraine war das auch immer, die kamen 2004, war der erste, die Orange Revolution hieß es damals. Das war also, da haben sie das erste Mal den Janukowitsch versucht wegzuputschen. Dann 2014 war das ja noch deutlicher, aber dazwischen kamen immer alle möglichen Präsidenten. Juschenko war bei uns auch in Brüssel. Ich war ja Brüssel-Korrespondent, ich habe damals ihn gefragt und Jerzy Buzek, den Parlamentspräsidenten des Europaparlaments, ein früherer polnischer Premierminister. Ich habe die beiden gefragt, ja, was soll das eigentlich? Sie reden hier jetzt über etwas, ohne dass Russland daran beteiligt ist. Also ein EU-Assoziierungsabkommen, hieß es damals, sollte geschaffen werden, eine Zollunion. Ich habe gesagt, also die Ukraine ist doch längst in einer Zollunion, nämlich mit Belorussland und Russland. Wie sollen sie denn das schaffen, dass sie mit einem Fuß in der einen Zollunion und mit dem anderen Fuß in der anderen stehen? Heute wissen wir ja, das geht überhaupt nicht. Nicht nur mit der Ukraine nicht, sondern das ging ja noch nicht mal jetzt beim Brexit. Ja, deshalb wird ja Nordirland wahrscheinlich abgetrennt, weil es anders nicht mehr geht. Ja, und das waren aber diese Fragen, die hat man in Brüssel immer ignoriert. Und das hat ja, glaube ich, auch mit zu dem Konflikt dann geführt, wo man so getan hat, als könnte sich die Ukraine dann auf dem Maidanplatz dann entscheiden für oder gegen Europa oder für oder gegen die EU-Assoziierung und so weiter. Und das hat ja dann die Konflikte so verschärft. Das war ja Quatsch. Also jetzt hat man in Jeddah das Gleiche wieder gemacht, dass man eine Friedenskonferenz mit einer Friedensformel sich vorgenommen hat, die überhaupt keine Basis hat, solange nicht auch Russland mit am Tisch sitzt. Also ich habe gleich gesagt, das können die knicken. Und insofern haben die russischen Diplomaten mit ihrer Einschätzung absolut recht. Es war ein Scheitern mit Ansage. Also wenn sie wirklich eine Friedenskonferenz wollen, ich glaube, der Vatikan steht bereit, Herr Erdogan steht bereit. Es gibt also auch Lula da Silva, der ist auch bereit, das mitzuleiten. Vielleicht muss man tatsächlich so einen hohen Level an internationalen Staatsführern zusammenbringen, vielleicht eine Troika bilden. Chinesische und einen aus dem Westen und dann vielleicht noch meinetwegen den Papst. Ja, und dann die dazu zwingen, dass sie alle an einen Tisch kommen. Nur so wird es wahrscheinlich was werden.
Ja, Frau Kneißl, Herr Niemeyer hat es jetzt gerade schon angesprochen. Auch der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan, der sich diesen Monat noch mit Herrn Putin treffen will, setzt sich derzeit laut einer Quelle für eine Friedensformel in der Ukraine ein. Ankara befürwortet nach Angaben dieser Quelle einen Waffenstillstand und die Aufnahme von Verhandlungen. Erdogan sei der einzige Staatschef, der das aufrichtige Vertrauen sowohl von Putin als auch von Volodymyr Zelensky genieße, den Kontakt zu ihnen pflegt und alles unternimmt, um in der Region Frieden zu bringen. Frau Kneißl, könnte die Türkei tatsächlich zum Friedensvermittler in diesem Konflikt werden?
Ja, die Türkei hat meines Erachtens die besten Voraussetzungen und das hängt jetzt nicht nur mit der Person des Staatspräsidenten und wiedergewählten Staatspräsidenten Erdogan zusammen, der sich auskennt, der seine alten Kontakte hat. Erdogan war auch der Erste, der konsequent seit letztem Frühjahr, gleich nach dem 24. Februar, sagte, wir müssen einen ehrenhaften Ausweg für alle Beteiligten finden, weil er genau dieses Thema, also des Nicht-Gesichtsverlustes ansprach und eben eine Kompromissformel, mit der dann ein Waffenstillstand und vorbereitet werden kann. Die türkische Diplomatie, die türkischen Logistiker, Stichwort Schwarzmeer, Schifffahrtsstraßen, egal ob jetzt Getreideabkommen oder andere Fragen, da sind schon sehr, sehr viele Personen auf verschiedensten Ebenen eingearbeitet. Und mein Zugang wäre an sich eher der, auf niedriger technischer Ebene Gespräche anzubahnen. Es kann nicht von top-down passieren, weil wenn da etwas schief geht, wenn da etwas Falsches geleakt wird, wenn eine Person nicht mehr die parlamentarische oder sonstige Rückendeckung genießt, dann kippt vieles sehr rasch. Also man kann es nur ernsthaft ins Rollen bringen, indem man eben mit auf vielen technischen Ebenen arbeitet. Und das Getreideabkommen war genau ein solches, wobei es ja nicht nur um Getreide ging, sondern um beispielsweise dann eben auch in der Folge Rückkehr dieser einen großen russischen Landwirtschaftsbank in den SWIFT, was nicht erfolgte. Und das war mit ein Grund, warum eben die russische Seite gesagt hat, es liegen nicht alle Bedingungen vor, die ursprünglich beschlossen waren, und daher können wir das Getreideabkommen nicht fortführen. Sie haben es ja nicht völlig aufgelöst, sondern gesagt, es müssen einfach alle Bedingungen hergestellt sein. Ein wichtiges Thema ist beispielsweise der regelmäßige Austausch von Kriegsgefangenen. Der funktioniert, soweit ich mir das erlauben darf zu beobachten, aus aller Ferne, fast wie am Schnürchen. Ja, das sind die Vermittler, das sind die jeweiligen Unterhändler, ob jetzt aus der Türkei, aus den Rängen des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz, was auch immer, die sind eingespielt, ja. Und darauf kommt es an, und dann könnte man in weiterer Folge eben, ob es jetzt um Ammoniakleitung gesprengt, ob es um Schifffahrtsrechte durch den Bosporus geht, ob es um Wiedereröffnung von Direktflügen Richtung Russland und nicht nur über das Nadelohr Istanbul Airport geht. Also es gibt viele, viele Bereiche, wo man technisch wieder miteinander ins Gespräch kommen kann, bis hin zu Kultur- und Akademikeraustausch. Und dem sollte man Vorrang geben. Und dann in weiterer Folge können wir über das große politische Dilemma sprechen, über Territorialfragen, über Grenzziehungen damit auch verbunden, über Sicherheitsgarantien. Das sollte meines Erachtens eher in der Reihenfolge passieren, als dass man jetzt das große Spektakel eines Dreiergipfels, womöglich dann noch mit dem Papst, wofür ich nicht bin, weil die katholische Kirche und die Orthodoxie haben bis heute einfach ungelöste Probleme, und die würden dann nur noch ins Gewicht fallen, weil in dem Moment, in dem sie den Papst heranholen, müssen sie auch diverse Metropoliten und Patriarchen einbinden. Also das bringt meines Erachtens nicht wirklich etwas. Da lassen wir die Kirche im Dorf und um nochmals auf das Dorf zurückzukommen, über das wir eingangs sprachen, und machen lieber technische Gespräche. Aber ich glaube, dass die türkischen Unterhändler, die hier sehr, sehr stark eingebunden sind, die geeignetsten sind. Und dann in weiterer Folge, wie wir in unseren Dialogen schon ein paar Mal ausgeführt haben, dann könnten diejenigen ins Spiel kommen, die gegenwärtig wirklich den großen geopolitischen Hebel ansetzen. Und das ist die Volksrepublik China, die auch zu allen Beteiligten eine relativ neutrale Rolle verfügt. Und China hat mittlerweile einen Sondergesandten für den Ukraine-Krieg. Also wenn man vielleicht eine Analogie ziehen will, so wie der Oman vermittelte zwischen Iran und Saudi-Arabien, China kam dann sozusagen in der Schlussrunde dazu. So könnte die Türkei das Wesentliche vorbereiten, um dann in der Schlussrunde sozusagen Unterzeichnungen, was auch immer, würden dann wahrscheinlich in Peking stattfinden. Aber sicher nicht mehr, und das gilt nicht nur für heute, das gilt für die nächsten Jahrzehnte oder länger, nicht mehr Genf, nicht mehr Wien, nicht mehr Brüssel, nicht mehr Washington. Ja, also wo wir sozusagen diplomatisch gesehen die großen Abkommen, ob das jetzt ein Camp David im Nahen Osten war, Kissinger, Stichwort und so weiter, ob das die großen Abrüstungsverhandlungen der letzten Jahrzehnte waren, die in Genf und in Wien ausgehandelt wurden. Nein, all diese Städte haben sich selbst ins Abseits verfrachtet, die dahinterstehenden Regierungen natürlich. Und Neutralität ist jetzt an sich ein völlig neues Konzept geworden, weil es eben nicht mehr mit Bündnisfreiheit in Kontakt zu bringen ist, sondern eher, wie verhält sich ein Staat, wenn es wirklich drauf ankommt. Und die Türkei als zweitgrößte NATO-Macht verfolgt eine neutrale Außenpolitik im Moment. Und das ist das Interessante. Und damit hat das Konzept Neutralität für die Schweiz, für Österreich verloren. Und die Folgen werden wir noch sehen, weil das wird noch manches bedingen, weil einfach das Vertrauen in diese Standorte, dass sie rechtsstaatlich agieren, dass dort eine Rechtssicherheit besteht, beispielsweise auch für Finanzfragen, Kontensicherheit und so weiter, nicht Beschlagnahme, das alles ist zu Ende. Das gilt für die Schweiz und Österreich gleichermaßen.
Ja, die haben die Gazprombank ja am Wickel gehabt, die Schweizer. Auch sehr, war mal interessant, dass dann das Bundesgericht bei denen irgendwann gesagt hat, manche Sachen können sie doch nicht machen. Aber Aber Sie haben vollkommen recht mit dem, was Sie sagen. Also die alten Standorte für solche diplomatischen Verhandlungen, die sind nicht mehr gegeben. Das ist vorbei. Und wie gesagt, auch die Schweiz hat sich total desavouiert dadurch, dass sie auch in der Ukraine-Frage also sich sehr dem deutschen und europäischen Kurs angeschlossen haben. Das wird sehr genau bemerkt überall, denke ich.
Ja, Herr Niemeyer, die Türkei womöglich als Friedensvermittler. In Deutschland wiederum wird derzeit über weitere schwere Waffenlieferungen an Kiew gesprochen. Die Ampelregierung solle Kiew Taurus-Marschflugkörper liefern, um den Erfolg der ukrainischen Gegenoffensive zu gewährleisten. Das fordert zumindest der SPD-Bundestagsabgeordnete Andreas Schwarz. Es wird gesagt, dass die Politik zu viel wertvolle Zeit damit verschwendet, wie auch in Fragen der Lieferung von Panzern noch im vergangenen Winter. Wie verfolgen Sie denn die Debatte und wie sehen Sie das, Herr Niemeyer? Sollte Deutschland Marschflugkörper an die Ukraine liefern, um Frieden zu schaffen?
Naja, also Frieden schaffen geht nur ohne Waffen. Das ist ganz klar. Das ist auch mein eigenes Credo immer gewesen. Seit 40 Jahren bin ich als Friedenspolitiker tätig und halte Reden in die Richtung. Mit Waffen macht man ja keinen Frieden. Das weiß eigentlich auch jeder. Und jetzt diese Forderung schon wieder, Marschflugkörper, das ist die nächste Stufe. Dann hatten sie ja gesagt, Kampfjets, ja, als Herr Zelensky bei Scholz in Berlin war vor ein paar Wochen, war, ich glaube, vor 2 Monaten in etwa, hat er gesagt, er hätte gern die Starfighters oder was, und das können sie gar nicht liefern. Ja, das wir haben ja keine, sondern das sind ja die F-16, sind ja letztlich die Amerikaner haben. Nur damit hätten wir den Luftkrieg, und mit den Marschflugkörpern hätten wir also noch mehr auch das russische Territorium beschossen würde, weil man kann den Ukrainern ja nicht trauen, dass sie dann nicht über die Grenze schießen. Und selbst Biden hat doch gesagt, er will eigentlich nicht, dass sie mit irgendeinem militärischen Gerät, was er liefert, Russland angreifen. Also da hat er dann doch irgendwo doch noch einen gewissen Respekt. Aber wenn Deutschland das machen sollte, dann sind wir auch Ziel. Und das muss man ganz klar sagen, es wird dann irgendwann auch eine Art von Lieferung beschossen werden, die kann dann schon in Deutschland beschossen werden. Warum soll das erst in Polen oder in der Ukraine geschehen? Ja, also ich denke, jeder, der das weiß, der dann sagt, wir wollen das dahin liefern, der muss damit rechnen, dass das sofort beschossen wird. Und ich hätte dann schon meine Bedenken. Also Sie wollen doch jetzt auch irgendwo, haben Sie in der Nähe von Bremen, glaube ich, ein neues Werk aufgemacht oder wollen das gerade aufmachen, wo sie entsprechende nur für die Ukraine bestimmte Waffen herstellen und möglichst schnell. Ja, ich sag mal, dann habt ihr da ein Ziel geschaffen. Also warum soll denn nur Russland beschossen werden? Also man muss einfach mal weiterdenken, was bedeutet das? Also wenn Russland beschossen wird mit Waffen, die wir dahin liefern, dann wird Russland auch, denke ich, durchaus mit Recht dann sagen, dann vernichten wir diese Waffen, bevor sie dahin kommen, wo sie gegen uns zum Einsatz gebracht werden können. Und das bedeutet, Deutschland ist dann Ziel. Und um Gottes Willen, jetzt ist es gerade mal 79 Jahre her. Also ich meine, dass wir uns über sowas unterhalten müssen, ist allein schon ein Skandal. Ja, und ich denke, dass die SPD gut daran täte, dass sie endlich wieder zurückfinden würde zur Friedenspolitik eines Willy Brandt, eines Egon Bahr oder auch eines Helmut Kohl, der auch dann verstanden hat, dass er mit der Sowjetunion so reden muss, wo er erstmal Herrn Gorbatschow als einen neuen Goebbels bezeichnet hatte. Ja, dann hat er irgendwann gemerkt, nein, ich muss mit dem anders reden. Ja, sonst hätten wir die deutsche Einheit nicht bekommen. Und man muss sich das alles immer wieder vergegenwärtigen. Wir können doch nicht jetzt gegen Russland Krieg führen und noch mehr Waffen dahin liefern, wo dann auch Russland mit beschossen wird. Also selbst in einem Bürgerkrieg dürften wir keine Waffen liefern.
Frau Kneißl, wie sehen Sie das? Stimmen Sie da Herr Niemeyer zu?
Ja, absolut. Ich glaube, es ist alles gesagt von seiner Seite. Und es ist schon höchst bedauerlich, wie sehr an sich meines Erachtens vor allem Bundeskanzler Scholz als der Getriebene dasteht. Weil seit Beginn des Ukraine oder Fortsetzung der Ukraine-Krieg tobt seit vielen Jahren und es ist mit dem 24.02. eine neue Eskalationsstufe entstanden mit der Invasion Russlands. Aber die Aussagen Scholz, die Aussagen vieler anderer EU-Spitzen von wegen, nein, das tun wir nicht, wir unterstützen nur da und dort, und dann ein paar Wochen später stellte sich die Lage ganz anders dar. Hier steht vor allem Bundeskanzler Scholz als ein Getriebener seines Junior-Koalitionspartners der Grünen da. Es wird am Ende dieses Konfliktes oder vor allem einmal am Ende seiner militärischen Phase, so schnell wird hier nichts zu Ende gehen, wird meines Erachtens nicht nur auf dem Spiel stehen, der Sturz der einen oder anderen Regierung und das politische Ende des einen oder anderen Regierungschefs, sondern es ist ja auch eine größere Demütigung der NATO als solcher im Gange. Also ich habe selbst viele Jahre an einer Militärakademie in Österreich unterrichtet und ich habe vor allem Energiepolitik unterrichtet, aber dann auch den Vorträgen anderer Kollegen immer wieder zugehört, Konferenzen besucht. Und der Grundtenor der letzten 30 Jahre war, es wird keine großen Panzerschlachten mehr geben, das Zeitalter der konventionellen Kriege ist zu Ende. Es geht um Special Forces, von wegen Geiselbefreiung, Regierungsveränderungen, also Putsch durchführen, was man in 48 Stunden vielleicht erledigen kann mit einer Sondereinheit wie Westafrika oder vielleicht auch in Südosteuropa oder eben in der Ukraine. Und es geht um asymmetrische Kriegsführung, Stichwort Cyberwar. Nun haben wir gesehen, dass von russischer Seite ein Krieg fast im Stile des Ersten Weltkrieges, nämlich mit eben Stellungskrieg geführt wird. Da zerbeißt sich die NATO vor allem jetzt im Moment sozusagen ihr gesamtes Gebiss. Es ist nicht auszuschließen, dass an dem Tag, an dem man dann zugeben wird müssen auf westlicher Seite, also dass die Doktrin, Russland muss auf dem Schlachtfeld besiegt werden, wie das die EU regelmäßig von sich gibt, diese Doktrin ist gescheitert, dann wird das natürlich zu Veränderungen der NATO-Strukturen, der EU und so weiter in ihrer Gesamtheit führen. Das heißt, das Debakel wird um einiges größer sein als das vom 15. August 2021 in Kabul, als eben der gesamte NATO-Einsatz über den Haufen geworfen wurde von rund 70.000 afghanischen Kämpfern. Sondern in dem Fall wird es viel, viel größere Folgen haben. Und die Idee, man könne nur mit Cyberwar und nur mit Sondereinheiten die Schlagkraft der NATO sozusagen halten, die ist damit gescheitert. Dann, was dann militärtechnisch auf dem Ganzen folgt, wird abzuwarten sein. Meine Vermutung ist, und ich vergleiche diese aktuelle Kriegssituation all along mit der des Ersten Weltkrieges, nicht nur weil hier diese großen Panzerschlachten sind, sondern weil im Sommer 1914 ritt man noch hoch zu Ross mit der Kavallerie in den Krieg. Ein Jahr später gab es Luftschlachten und dieser gesamte Krieg hatte zur Folge eine völlige Mobilitätswende weltweit. Also es war das Auto geboren, es war die Mobilität eine andere. Das Pferd hatte ausgesorgt. Ja. Und in diesem Krieg wird am Ende die Bedeutung der künstlichen Intelligenz stehen, die Bedeutung der Drohnenkampfführung, aber auch eben des schweren Geräts, das irgendwie bleibt. Oder wird dieses schwere Gerät wirklich nur als Mittel zum Zweck eingesetzt, um der NATO sozusagen den Todesstoß zu geben, man wird sehen. Aber nur jetzt sozusagen neue Rüstungsfabriken zu bauen, ich glaube, damit wird man diesen Krieg nicht gewinnen, weil man seit 30 Jahren sich, ich das so sagen darf, unter Anführungszeichen eingeschossen hat auf kleine mobile Einheiten der Sonderkommandos. Das ist die militärische Ausbildung, die letzten 30 Jahre gepflegt wurde. Und so hat auch die NATO die Ukraine ausgebildet, Sonderkommandos.
Ja, und lassen Sie uns vielleicht zum Abschluss unseres heutigen Podcasts noch einen Blick rüber nach China werfen. denn die chinesische Wirtschaft ist in die Deflation gerutscht. Wie das Statistikamt in Peking mitteilte, sanken die Verbraucherpreise im Juli im Vergleich zum Vorjahr um 0,3%. Bereits im Juni hatten die Preise nur noch stagniert, nachdem sie im Mai noch leicht um knapp 0,2% gestiegen waren. Noch deutlicher zeigte sich der Trend bei den Erzeugerpreisen, also jenen Preisen, die die Hersteller für ihre Produkte verlangen. Sie lagen den 10. Monat in Folge im Minus und sanken im Juli um 4,4% gegenüber dem Vorjahr. Es ist jetzt das erste Mal seit November 2020, dass in China sowohl die Verbraucher- als auch die Erzeugerpreise gesunken sind. Herr Niemeyer, wie gefährlich ist denn diese Entwicklung für den Welthandel?
Naja, es wird im Moment auch eine Art heiße Luft aus einer Blase gelassen. Also jetzt hat China über viele Jahre, ja über 10 Jahre an sich immer Wachstumsraten um die 6-7% pro Jahr hingelegt. Und das hat auch zur Blasenbildung ganz kapitalistischer Art geführt. Also es ist ja nun wirklich kein Kommunismus dort, sondern es ist ein Staatskapitalismus meinetwegen. Aber es ist also klar, da ist eine Überhitzung auch gewesen. Und deshalb wird jetzt aus meiner Sicht ist das sogar gewollt, dass man also die Luft aus der Blase lässt, ohne dass es zum Crash kommt. Das heißt, dass natürlich Deflation ist immer gefährlicher als Inflation, weil Deflation entzieht letztlich ja auch Kaufkraft. Und selbst wenn die Dinge erstmal billiger werden und man sagen kann, oh schön, ich kaufe mir jetzt ein neues Laptop oder irgendwas und es ist jetzt billiger geworden, das hat ja zur Folge, dass auch die Wirtschaft weniger Kapital zur Verfügung hat, in der Produktion beziehungsweise auch Löhne zu zahlen und ähnliches. Das heißt, die Deflation ist immer gefährlicher als die Inflation. Ich weiß, dass wir in Deutschland immer die Ideologie verfolgen und in der Europäischen Zentralbank auch immer, dass um Gottes Willen Inflation zu vermeiden ist. Aber Deflation ist wirtschaftspolitisch, ist es gefährlicher. Aber ich denke, wie gesagt, dass in China das auch nicht alles zufällig geschieht, sondern dass die sich schon in ihrem gelenkten Staatskapitalismus darüber einig sind, wie weit sie Deflation zulassen werden. Und ich denke, dass es dann auch wieder einen Umschwung geben wird in ein anderes Fahrwasser. Was natürlich auch so zu sehen ist, die dortigen kapitalistischen Großkonzerne, die ja unter also auch durchaus privatwirtschaftlicher betrieben werden, da sind ja auch Eigentümer und die sind sehr mächtig geworden. Und es könnte meines Erachtens dazu geführt haben, dass eine Rivalität auch mit Xi Jinping stattfindet. Man sieht ja immer wieder, dass auch in der chinesischen Nomenklatura Veränderungen stattfinden. Also der Außenminister ist noch ein paar Wochen plötzlich verschwunden und danach zurückgetreten worden. Weiß gar nicht, wie es dem jetzt geht. Und dann haben wir auch immer die also Konzernchefs zum Teil. Da sind ja auch Familienkonzerne mit betroffen, die zum Teil dann auch entweder ins Gefängnis kommen oder mal eben abgesägt werden. Also ich glaube, da ist auch etwas im Hintergrund im Gange, was wir nicht so von außen, ich sowieso nicht, ich bin kein China-Experte, aber ich sag mal jetzt rein wirtschaftspolitisch sehe ich das als ein Spiel, was dort stattfindet. Also man lässt die Luft aus der Blase, die sich aufgebaut hat. Und es könnte auch damit zusammenhängen, was wir hier jetzt, ich bin ja in den Vereinigten Arabischen Emiraten im Moment, weil ich auch für die europäische Energiehanse Öl und Gas einkaufe für unser Land. Das könnte damit zusammenhängen, dass hier sehr viele chinesische Käufer im Moment sind. Also es wird sehr viel aufgekauft an Produkten und wir kommen manchmal gar nicht mehr zum Zuge für uns. Das ist sehr auffällig und die Preise gehen rauf und runter im Moment. Das ist aber auch immer in Zeiten vor einem Krieg ist das immer der Fall und während des Krieges fallen sie dann. Ja, das und umgekehrt steigen sie dann. Ja, im Moment geht's rauf und runter hier die Preise. Und ich denke, dass mit der chinesischen Strategie, die Luft aus der Blase zu lassen und sich gleichzeitig Energie zu sichern, das hätte einen Zusammenhang, ja.
Frau Kneißl, für wie brisant, für wie gefährlich halten Sie denn die wirtschaftspolitischen Entwicklungen in China?
Also seitdem ich mich zurückerinnern kann und ich persönlich aufmerksamer die chinesischen volkswirtschaftlichen Entwicklungen verfolge, und das ist ganz konkret für mich gesprochen seit dem Jahr 2005 der Fall, weil ich habe damals an meinem Buch der Energiepoker gearbeitet und mich eben in einigen Kapiteln intensiv mit der Rolle der Volksrepublik China in dem Erdöl-Erdgas-Kohlemarkt auseinandergesetzt. Und ich erinnere mich an Literatur aus jenem Jahr, 2005, und in den nachfolgenden Jahren, vor allem dann eben auch die Weltwirtschaftskrise 2008, 2009, als alle ganz aufgeregt waren. Ja, chinesisches Wachstum nicht mehr zweistellig, nicht mehr 15%, sondern vielleicht nur mehr 8%, jetzt liegt es bei 3%. Also das wurde immer als ein fast apokalyptische Marktschmelze dargestellt, und es ist nie passiert. Also es ist jetzt wirklich 20 Jahre lang, nicht, dass ich den großen Überblick habe, 20 Jahre sind in der Weltgeschichte ein Windhauch, aber doch, sagen wir, für die volkswirtschaftlichen Zusammenhänge unserer Welt nicht unbedeutend. Und China ist immer noch da. Also China ist jetzt nicht verschwunden als wirtschaftlicher Akteur. Wir haben das Problem der Immobilienblase, das haben wir überall. Das hat 2008 zugeschlagen, dieses Problem. China hat als volkswirtschaftliche Lokomotive die Weltwirtschaft 2009 in gewisser Weise aus dem Patt gezogen und hat Rohstoffe gekauft und hat diese Geisterstädte, wie sie manche nennen, gebaut, die also nicht in dem Umfang dann bewohnt und bewirtschaftet werden, wie man das vielleicht dachte, weil da ein anderes Planungskomitee wirkte als dann jenes, das diese Städte hätte in Schwung halten sollen. Also natürlich wurden hier Fehler gemacht, aber ich bin nicht der Zaungast, der jetzt sagt, China sollte dieses oder jenes anders machen. China ist als Volkswirtschaft da und China hat bereits in vielen Bereichen die USA überholt, wie ja auch dieses neue Ranking der Weltbank ganz interessant ist. Präsident Putin hat beim Weltwirtschaftsforum in St. Petersburg gesagt, Russland ist jetzt die Nummer 6 unter den 10 wichtigsten Volkswirtschaften. Und er meinte damals in seiner Plenarrede, sollten sich die Dinge in Deutschland schlechter entwickeln, dann könnten wir vielleicht Deutschland überholen. Und siehe da, in der Weltbankstatistik hat Russland jetzt Deutschland mittlerweile überholt in diesem Ranking, wobei es ja da nur, wenn ich sagen darf, unter Anführungszeichen, um das Bruttonationalprodukt geht. Wenn man jetzt noch die Verschuldungsrate hineinfügt, die in Deutschland eine sehr hohe ist, dann steht Deutschland pro Kopf gesehen schlechter da, weit schlechter. Also es ist diese apokalyptischen Szenarien und jetzt kippt China oder Russland ist ausgeschieden, mit ein bisschen Abstand, zeitlichem, aber vielleicht auch weniger Emotion und mehr Ratio im Ganzen, sieht man die großen Bulldozer der Weltwirtschaft fahren sozusagen weiter. Und das hat viele, viele faktische Gründe. Das hat mit Rohstoffen zu tun, das hat mit Demografie zu tun, das hat mit Lohnverhältnissen zu tun. Und da ist an sich Deutschland als der einzige Exportweltmeister, und da sind viele andere europäische Staaten im Moment im Hintertreffen, selbst verursacht. Das ist nicht die Putin-Inflation, das ist nicht, das ist auch nicht diese neuesten amerikanischen Gesetzgebungen, um eben die US-Wirtschaft zu stärken. Das ist alles hausgemacht in Deutschland, in der EU. Und vielleicht auch zur Erinnerung, ich glaube, es war im Jahr 2000, damalige EU-Präsidentschaft Portugal, als man die Lissabon-Strategie vorstellte, der zufolge die Europäische Union im Jahr 2020, also vor 3 Jahren, zur führenden Forschungs-, Innovationswirtschaft, Standort und so weiter werden sollte. Es gab dazwischen eine Pandemie, aber die ist einmal am Rande erwähnt. Nur die Europäische Union ist aus vielen, vielen Gründen nicht dort, wo man sie eben haben wollte, von den Planungsmustern her. Und das hätte man vielleicht auch im Jahr 2000 schon stärker erfassen sollen, weil Europa ohne leistbare Energie, ohne Zugang zu strategischen Rohstoffen ein relativ armer Kontinent ist. Und deswegen gab es den Kolonialismus. Und wir haben einfach auch alles dazu getan, um die klugen Köpfe, egal ob sie jetzt aus der Biochemie sind, aus der Nuklearenergie, egal aus welchem Bereich, die klugen Köpfe wurden schon längst verjagt. Und da ging es nicht nur um bessere Gehaltsschemata, sondern da geht es mittlerweile in Europa zusehend auch um die Frage, wie weit darf ich wirtschaften oder wo werden mir eben Korsette angelegt im Rahmen eines Moralismus, im Rahmen eines gesellschaftspolitischen Trends, den ich als Unternehmen nicht mehr leisten kann.
Mit diesen Worten, mit dieser Einschätzung bedanke ich mich vielmals bei Ihnen, Frau Kneißl, Herr Niemeyer, für diese wirklich sehr spannende Runde heute hier mit Ihnen und wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen sonnigen Tag.
Danke, gleichfalls. Hat mich sehr gefreut. Also ganz besonders auch mit Ihnen, Frau Kneißl, mal zu sprechen. Das war wirklich erfrischend.
Dankeschön, lieber Ralf Niemeyer. Ich freue mich auch und ich danke Flavio von Witzleben für diese wirklich faszinierende Gästeauswahl. Und ich freue mich, dass ich Sie auch über Bildschirm kennenlernen durfte und nicht nur lesend verfolge. Also vielleicht ergibt.
Wir sehen uns vielleicht in Russland. Ich fliege nächste Woche auch in die Nähe nach Saratow.
Ah, das ist ein Stückchen weit weg für mich. Ich bin nächste Woche bei einer Konferenz in Moskau für 2 Tage. Und dann werden wir weitersehen. Also.
Hey. Irgendwann kreuzen sich unsere Wege ganz gewiss.
Ja, ich freue mich über ein Fass-a-Fass-Treffen, wo auch immer.
Sehr schön. Dann bleibt es spannend weiterhin da draußen. Wir treffen uns nächste Woche wieder, Frau Kneißl, um die geopolitischen Entwicklungen dort wieder genau unter die Lupe zu nehmen. Ich bedanke mich nun auch bei all den Zuhörern. Ich hoffe, euch hat es gefallen und wünsche allen Zuhörern jetzt auch noch einen schönen sonnigen Tag. Macht's gut und bleibt wohlauf. Ciao.
Unipolar, Multipolar. Der Podcast für Geopolitik.